SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin, ich bin Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind.
This will truly be the golden age of America. That's what we have to have.
Ein goldenes Zeitalter für Amerika hat Donald Trump nach seiner Wahl am Mittwoch angekündigt. Bessere Zeiten für den Klimaschutz hat er damit ganz sicher nicht gemeint. Was Trumps Wahl für die Verhandlungen auf der Klimakonferenz COP29 bedeuten, die am Montag im aserbaidschanischen Baku starten, auch darum geht es in Global und um die Fragen, worüber genau wird in Baku verhandelt und gibt es überhaupt Fortschritte beim Klimaschutz? Und außerdem schauen wir nach Somalia, wo Gewächshäuser voller Tomaten dabei helfen sollen, den Hunger zu bekämpfen. Klimaschutz hat auch ganz viel damit zu tun, wie wir heizen. Und deshalb ist diese Woche die bundesweite Woche der Wärmepumpe. Das Thema ist ein wichtiges, denn die Wärmepumpe ist in Deutschland in Verruf geraten. In fast keinem anderen europäischen Land wird sie so selten verbaut wie bei uns. Dabei ist sie zum Erreichen unserer Klimaziele nicht nur unverzichtbar, sondern eigentlich alternativlos. Warum die Wärmepumpe in Deutschland einen so schweren Stand hat, darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Volker Quaschning gesprochen. Er ist Energieexperte an der Hochschule für Wirtschaft und Technik in Berlin.
Global, das Gespräch.
Herr Quaschning, heizen Sie zu Hause mit Wärmepumpe?
Ich heize klimaneutral. Vor 20 Jahren habe ich noch eine Holzpelletheizung eingebaut, weil die Wärmepumpen damals technisch noch nicht optimal waren. Heute würde ich mich definitiv für eine neue Wärmepumpe entscheiden. Und wenn in 3-4 Jahren die Heizung fällig ist, kommt natürlich auch eine Wärmepumpe ins Haus.
Da sind Sie ja jetzt nicht in der Mehrheit. Also Wärmepumpen gelten zwar als unverzichtbar, wenn es um das Erreichen der Klimaziele geht. Und im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 356.000 ungefähr eingebaut. In diesem Jahr wurde mit 500.000 gerechnet. Die Branche hat produziert. Jetzt bleibt sie darauf sitzen. Warum?
Naja, wir haben einfach im letzten Jahr diese wahnsinnige Diskussion mit dieser Riesenverunsicherung gesehen. Die Bild-Zeitung hat ja keinen Tag ausgelassen, wo irgendwelche dämlichen Argumente zu Wärmepumpen verbreitet wurden. Und da haben die Menschen einfach Angst bekommen und einfach in einer Panikreaktion kurz vor Torschluss noch Öl- und Gasheizung eingebaut. Eine Entscheidung, die viele Menschen in den nächsten Jahren vermutlich bereuen werden. Und das hallt jetzt halt einfach noch nach. Ich meine, Wärmepumpen sind aus klimaschutztechnischer Sicht einfach die beste Lösung. Man kann sie mit Solaranlagen kombinieren. Man kann mit Wärmepumpen auch kühlen, das wissen die wenigsten. Das heißt, die Wärmepumpe ist die Lösung für die Energiewende und die wird sich am Ende auch durchsetzen, leider mit Verzögerungen und auch mit Problemen, die wir nur noch schwer korrigieren können.
Kann ich so eine Wärmepumpe mittlerweile denn problemlos nicht nur im Neubau, sondern auch im Bestand einbauen?
Es gibt Untersuchungen, dass Sie in fast 80% der Gebäude ohne weitere Maßnahmen direkt die Wärmepumpe einbauen können. Manchmal muss man einen Heizkörper tauschen, weil der dann zu klein ist. Das heißt, die Wärmepumpen mögen gerne etwas niedrigere Temperaturen. Das kann man kompensieren, indem man etwas größere Heizkörper einbaut. Und nur wenn man ein relativ altes Haus hat, also mit ganz niedrigen Dämmstandards, schlechte Fenster, dann lohnt es sich vorher erst einmal in die Sanierung reinzugehen. Aber es wurde ja gesagt, es geht überhaupt nicht im Altbau. Und das ist vollkommener Quatsch bei den meisten Häusern. Es gibt ganz viele Beispiele, wo sie einen ganz normalen Altbau haben, dort einfach die Wärmepumpe eingebaut wurde und es problemlos funktioniert.
Jetzt ist Deutschland europaweit ziemlich am Ende, was den Einbau von Wärmepumpen angeht. In Frankreich und vor allem auch in Skandinavien sind die viel beliebter. In Europa werden eigentlich nur in Ungarn weniger davon eingebaut. Was machen die Länder, die mehr Wärmepumpen einbauen, anders?
Na, erstmal hat man nicht diese Angstdiskussion in Deutschland gehabt. Das gibt es wahrscheinlich keine Bild-Zeitung, das hilft auch erstmal. Ansonsten ist natürlich auch der Strompreis entscheidend. Also wenn man jetzt nach Skandinavien guckt, nach Norwegen, ist der Strompreis viel günstiger. Da stellt sich die Frage gar nicht, eine Öl- oder Gasheizung einzubauen, weil es einfach viel zu teuer ist. In Deutschland wird sich das auch verändern, weil wir im Klimaschutzzuge dann auch die Öl- und Gaspreise deutlich anheben müssen und werden über die Klima- und über die CO2-Abgabe. Deswegen wird sich das hier auch verschieben. Und das Problem ist, dass die meisten hier in Deutschland halt einfach nur heute gucken, was ist heute günstiger. Da hat die Wärmepumpe wirtschaftlich noch nicht die dramatischen Vorteile und dann sagt man, gut, dann baue ich halt eine Gasheizung ein, ohne zu übersehen, dass halt in den nächsten 20 Jahren das sich halt dramatisch verschieben wird und man bei der Gasheizung auf alle Fälle draufzahlen wird.
Jetzt sagen ja viele, die gerade jetzt auf den letzten Drücker noch schnell eine Gasheizung einbauen, naja, die kann ich ja irgendwann mit Wasserstoff, mit grünem Wasserstoff betreiben. Ist diese Hoffnung berechtigt?
Wenn ich bereit bin, fünfmal so viel für meinen Gaspreis zu zahlen, dann ja. Ansonsten wird der Wasserstoff erst einmal nicht verfügbar sein. Wasserstoff kann ich schlecht durchs bestehende Leitungsnetz transportieren. Und Wasserstoff, der muss ja erstmal hergestellt werden. Der wird hergestellt aus Strom, aus Solar- und Windstrom. Praktisch der gleiche Energieträger, mit dem ich die Wärmepumpe betreibe. Nur brauche ich fünfmal so viel davon für die Gasheizung wie für die Wärmepumpe. Und dann wird das am Ende halt auch fünfmal so teuer sein.
Was muss denn passieren, um das Image der Wärmepumpe in Deutschland zu verbessern?
Na, ich glaube, wir müssen erstmal eine ehrliche Diskussion führen. Das heißt, wir müssen darüber diskutieren, wie wollen wir klimaneutral werden? Wollen wir überhaupt in Deutschland klimaneutral werden? Davon haben sich ja einige schon komplett verabschiedet. Und wie möchten wir uns zukunftsfähig aufstellen? Wollen wir weiter Gas importieren von fragwürdigen Ländern? Ich meine, alle, die auf eine Gasheizung setzen, akzeptieren ja auch, dass wir aus wem auch immer dann das Gas auf Dauer dann importieren und weiterhin die Abhängigkeiten haben. Wir haben Erdgas und Erdöl in der Energiekrise mit irren Summen subventioniert kurzzeitig, damit die Preise überhaupt noch bezahlbar blieben. Das wird irgendwann wiederkommen. Und deswegen brauchen wir hier eine ehrliche Diskussion und dann auch ein Bekenntnis zum Klimaschutz. Ich meine, alle wollen Klimaschutz machen, aber keiner will was dafür tun. Das kann natürlich nicht sein. Und dann müssen wir natürlich darüber reden, wie nehmen wir die Menschen mit, die damit finanzielle Probleme haben. Es gibt halt Menschen, die einfach hier sich das nicht leisten können. Und da brauchen wir gescheite Förderung, nicht mit der Gießkanne, sondern das zielgerichtet für die Menschen, die einfach auch Probleme bei der Transformation bekommen.
Was würden Sie denn jetzt Ihrem Nachbarn sagen, der eine neue Heizung braucht, aber in Sachen Wärmepumpe noch zögert?
Naja, also erstmal muss ich das ja nicht übers Knie brechen. Wenn die Heizung noch funktioniert, kann ich es ja auch erstmal laufen lassen. Wir werden ja auch nicht schnick über Nacht alle Heizungen in Deutschland ausbauen können. So viele Handwerkerinnen und Handwerker haben wir gar nicht. Das heißt, erstmal ist keine Eile angebracht und ich würde sagen, auf alle Fälle keine Öl- und Gasheizung bauen. Also ich glaube, wenn man sich schon mal entscheidet, keine Öl- und Gasheizung einzubauen, dann hat man schon mal alles richtig gemacht.
Vielen Dank, Herr Quaschning.
Auch ein wenig in Verruf geraten ist eine andere Art der Energiegewinnung, die Tiefengeothermie, also die Nutzung von Erdwärme in einer Tiefe zwischen 400 und 5000 Metern. Auch sie gilt als eine Schlüsselenergie bei der Wärmewende, aber nachdem durch Bohrungen vereinzelt leichte Erdbeben ausgelöst worden waren und es auch zu Gebäudeschäden kam, wurde es stiller um sie. Doch die Tiefengeothermie hat ein enormes Potenzial. An ihr, da sind sich Experten einig, führt kein Weg vorbei. Und deshalb erfährt diese Form der Energiegewinnung gerade deutschlandweit wieder mehr Beachtung. Viele Kommunen mit Wärmenetzen setzen jetzt auf Tiefengeothermie. Doch das ist eine Herausforderung, denn die nötigen Investitionen sind groß, Planung und Genehmigung dauern, wie in Deutschland so üblich, lange. Maren Schibilski mit einem Beispiel aus Neuruppin.
Seit diesem Sommer schraubt sich in der brandenburgischen Kleinstadt Neuruppin ein riesiger Bohrkopf in die Erdkruste. Die erste Bohrung ist bereits fertig mit 1900 Metern, die zweite ist gerade bei 600 Metern. André Deinhardt steht auf dem Bohrplatz und überwacht die Arbeiten. Der Geschäftsführer der Geothermie Neubrandenburg GmbH hat das Projekt für die Fontanestadt Neuruppin geplant.
Wir haben hier ein Sandstein. In diesen Sandstein, der heißt Reetsandstein, sind entsprechende Thermalwasser gebunden und es ist heiß. Zwischen 50 und 70 Grad heiß und dieses Wasser bohren wir.
Dieses heiße Thermalwasser soll künftig gehoben werden und mit Hilfe von 6 Großwärmepumpen Neuruppin beheizen. Die Stadt verfügt über ein dicht ausgebautes Fernwärmenetz, das nicht nur die Neubaugebiete, sondern auch die Altstadt versorgt. Bisher wird die Wärme mit Erdgas erzeugt. Bis 2027 wollen die Neuruppiner auf Tiefengeothermie umstellen. Ein Pilotprojekt für ganz Norddeutschland, das im Zuge der Wärmewende mit 10 Millionen Euro gefördert wird, erzählt Thoralf Übach, Geschäftsführer der Stadtwerke Neuruppin.
Es ist eine Investition von 30 Millionen Euro, unsere größte Investition in der Geschichte der Stadtwerke seit 1993. Ja, aber warum machen wir das? Weil eben die über 30 Jahre gepflegte, billige Erdgaswärme nicht mehr zur Verfügung steht. Und deshalb sind wir auf der Suche nach einem Weg, uns von fossilen Brennstoffen aus dem Ausland unabhängig zu machen.
Neuruppin hatte bereits Ende der 80er Jahre erste Erkundungsbohrungen gemacht und Anfang der 90er eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. Dann setzte die Stadt aber doch auf billiges Erdgas. Die Vorarbeiten zur Geothermie kommen der Fontanestadt jetzt zugute. Trotz alledem braucht es einen langen Atem, meint Thoralf Übach von den Stadtwerken Neuruppin. In den Amtsstuben werde immer noch mehr verhindert als ermöglicht.
Ich muss schon sagen, es ist ein langer Weg, in Deutschland Genehmigung zu bekommen. Und das kann sich eigentlich keiner leisten unter dem Druck, dem wir hier stehen.
Mangelndes Tempo bei Genehmigungen, eine Hürde bundesweit. Gregor Dilger hofft auf das Geothermie-Beschleunigungsgesetz, das in Arbeit ist. Dilger ist Geschäftsführer des Bundesverbandes für Geothermie. Die Erfahrung der bisherigen Pioniere zeigt, ein weiteres Hemmnis ist die schlechte Flächenverfügbarkeit.
Wenn Sie ein Geothermieprojekt planen, dann müssen Sie schauen, wo der Erdwärmeschatz am größten ist. Sie brauchen aber dann natürlich auch die Flächen obertägig, um eine Bohrung abzuteufen und diesen Schatz zu erschließen. Und diese Flächen, die sind nicht immer ganz leicht zu finden. Und da schlagen wir zum Beispiel vor, dass die öffentliche Hand dort ihre Grundstücke auch zur Verfügung stellt.
Rund 150 Geothermieprojekte mit sogenannter Aufsuchungserlaubnis gibt es deutschlandweit.
Am Montag beginnt in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku die 29. Weltklimakonferenz, die COP29. Ah, schon wieder werden einige von Ihnen vielleicht jetzt denken, das sind doch diese zweiwöchigen Veranstaltungen, die am Ende immer zu Verlängerungen und Nachtsitzungen führen und dann doch nicht den finalen Durchbruch in Sachen Klimaschutz bringen. Meine Kollegin Janina Schreiber aus dem ARD-Kompetenzcenter Klima wird die nächsten zwei Wochen in Baku sein und berichten. Janina, was ist denn in diesem Jahr der Hauptstreitpunkt?
Ja, es geht ums Geld. In diesem Jahr sollen sich die Länder ja auf ein neues Klimafinanzierungsziel einigen. Also im besten Fall eben auf eine konkrete Summe Geld, die vor allem die Industrienationen nach 2025 mobilisieren sollen für ärmere Länder. Und eigentlich ist jedem klar, es muss höher sein als die 100 Milliarden US-Dollar, die bislang galten. Die fließen seit 2022, übrigens auch erst 2 Jahre zu spät. Das sorgt da natürlich nicht gerade für Vertrauen. Und da stehen schon Forderungen der Entwicklungsländer im Raum, dass es diesmal mindestens 1 Billion US-Dollar pro Jahr sein müssen, die da fließen sollen. Außerdem wird heftig diskutiert, dass zum Beispiel China oder die Ölstaaten diesmal mitzahlen, einfach weil deren Klimagasemissionen in den vergangenen Jahren natürlich enorm angewachsen sind. Da geht es also um Verantwortung. Und je besser die Einigung bei diesem Finanzziel dann ausfällt, desto besser können die Länder eben auch ihre eigenen nationalen Klimaziele stricken. Das ist das Herzstück des Pariser Abkommens, diese Klimapläne alle 5 Jahre. Die nächsten, hoffentlich eben ambitionierteren, müssen bis Februar 2025 vorliegen. Und gerade ärmere Länder, die können da natürlich ambitionierter auch sein, wenn sie dann wissen, okay, es wird eine große Summe Geld von Industrienationen zu erwarten sein.
Eine sehr starke Industrienation sind die USA. Donald Trump hat die Wahl wieder gewonnen. Er ist nun nicht gerade für ausgeprägten Klimaschutz bekannt. Was bedeutet das jetzt für die Verhandlungen in Baku?
Also für die Klimadiplomatie ist das schon dramatisch. Die USA, die haben eine große historische Verantwortung als zweitgrößter Emittent von Treibhausgasen, auch für die Klimafinanzierung für ärmere Länder. Und ob wir 1,5 Grad wirklich halten können, das wird eben auch von den USA abhängen. Und mit Trump sind sie ja schon mal aus dem Pariser Abkommen dann ausgetreten. Gleichzeitig sagen Beobachter, die Energiewende im eigenen Land, die kann Trump nicht mehr so einfach aufhalten, denn die Klimagesetze von Biden sind einfach wegen ihrer Konstruktion nicht so einfach wieder rückgängig zu machen. Und ob Trump das überhaupt dann auch will, das ist fraglich, denn die Subventionen durch den Inflation Reduction Act, die gehen zum großen Teil gerade an republikanisch geführte Staaten.
Jetzt findet die COP zum dritten Mal nach Ägypten und Dubai in einem ausgeprägten Ölstaat statt. Kann das überhaupt gut gehen?
Tatsächlich ist Aserbaidschan ein Öl- und vermehrt auch Gasstaat. Und beim Petersberger Klimadialog, der war im Mai, hat sich der Gastgeber auch verteidigt. Die fossilen Ressourcen, die seien zwar ein Zitat, Geschenk Gottes, aber man wolle die Einnahmen auch für grüne Energien verwenden und wünscht sich eben nicht auf internationaler Bühne dafür verurteilt zu werden. Ja, da blicken gerade viele kritisch hin, doch es gibt da auch Hoffnung unter Beobachtern. Bislang war Aserbaidschan ja nach Zerfall der Sowjetunion neutral und könnte dann als Vermittler zwischen Ost und West ganz gut fungieren. Und Aserbaidschan könnte natürlich auch ein Vorbild sein für einen fossilen Staat, der ambitioniert vorgeht. Abhängig davon ist es natürlich, welche Klimapläne er jetzt vorlegt. Er hat das angekündigt, das auf der Klimakonferenz zu tun.
Vielen Dank, Janina Schreiber. Wir werden dich in den nächsten 2 Wochen aus Baku sicher öfters hören. Und wir bleiben beim Thema Klimawandel. Auch wenn mittlerweile eigentlich jedem klar ist, dass wir das ursprüngliche Ziel, die Klimaerwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen, nicht mehr erreichen können, mittlerweile geht man eher von 2,6 Grad aus, es gibt sie doch. Die Erfolge beim Klimaschutz, mit denen man gar nicht unbedingt gerechnet hätte. Stefanie Peik mit einigen Beispielen.
Klimagase runterfahren geht nur, wenn wir aussteigen aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas. Ein Schlüssel dazu: erneuerbare Energien. Die gute Nachricht:
grüner Strom boomt auf der ganzen Welt.
Die Kosten für neue Solar- und Windkraftanlagen sind über die Jahre viel schneller gesunken als ursprünglich erwartet. Klimapolitik-Experte Niklas Höhne von der Denkfabrik New Climate Institute.
Wenn man heute ein neues Kraftwerk bauen will, dann schaut man als allererstes sich Wind und Sonne an, weil das in den meisten Fällen tatsächlich das Allerbilligste ist. Selbst wenn man es kombiniert mit Batterien, ist es derzeit in vielen Situationen günstiger, als fossile Kraftwerke sogar laufen zu lassen, selbst wenn sie schon dastehen.
Der Grund: Gas oder Kohle muss man einkaufen. Sonne und Wind schreiben keine Rechnung. Schon heute stammt rund ein Drittel des weltweit erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien. In Deutschland lag der Ökostromanteil am Stromverbrauch in den ersten 9 Monaten dieses Jahres im Schnitt sogar bei deutlich über 50%.
Energiewende auch in Verkehr und Industrie in Sicht.
In Deutschland ist der Absatz von E-Autos im Sommer eingebrochen, zumindest vorübergehend. Dazu der Streit um Zusatzzölle auf E-Autos aus China. Trotzdem sieht Niklas Höhne E-Autos international auf der Überholspur.
Da sehen wir gerade, dass der Absatz von Elektroautos sich jedes Jahr verdoppelt. Das geht extrem schnell voran und diese Verdrängung des klassischen Verbrennungsmotors ist auch quasi nicht mehr aufzuhalten.
Mit grünem Strom betankt können E-Autos Teil der Lösung sein. Auch andere Bereiche wie die Stahlbranche, die Schifffahrt und der Flugsektor haben sich immerhin auf den Weg gemacht Richtung Null Emissionen, sagt Höhne.
Wir reden über CO2-freien Stahl. Wir haben jetzt schon CO2-freie Schiffe, also relativ große Containerschiffe, die mit Strom laufen. Und wir sprechen über das CO2-freie Fliegen. Das dauert noch lange, aber immerhin wird darüber gesprochen. Und das ist eine komplett neue Wendung. Das hat mich überrascht, dass das so schnell ging.
Allerdings, die bisherigen Erfolge reichen bei weitem nicht aus, warnt Höhne. Darum ist er froh über eine weitere Entwicklung.
Umweltbewegung macht Druck mit Klimaklagen.
Es sind verschiedene Institutionen dabei, eben Unternehmen zu verklagen oder auch ganze Staaten zu verklagen, sich an das schon geltende Recht zu halten. Und solche Klagen gab es in der Vergangenheit schon, aber jetzt werden sie einer nach dem anderen gewonnen.
Erst im Juli und im September haben verschiedene Umweltverbände und zehntausende Bürgerinnen und Bürger Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe eingereicht für mehr Klimaschutz. Ausgang noch offen.
Man darf gespannt sein. Das war Stefanie Peik mit den überraschenden Erfolgen in Sachen Klimaschutz. Wenn wir unsere Klimaziele noch irgendwie erreichen wollen, dann müssen wir auch unbedingt an unserer Mobilität etwas ändern. Mehr Elektroautos, klar, weniger Individualverkehr, stattdessen mehr Bahn oder ÖPNV. Ein großes Problem ist noch die Frage, wie man den Flugverkehr klimaneutral kriegt. Die EU schreibt vor, dass in Europa startende Flugzeuge ab dem kommenden Jahr zu 2% mit einer Art Biokerosin betankt werden müssen. Im Jahr 2050 dann zu immerhin 70%. Wo genau dieses Biokerosin herkommen soll, das ist noch unklar. Aber mehrere europäische Länder haben sich auf den Weg gemacht, auch Spanien. Dort gibt es eine erste große Raffinerie, die aus altem Speiseöl dieses Kerosin herstellt, und eine weitere ist in Bau. Sie soll dann die größte Europas sein. Stefan Kisters.
Was sich da anhört wie ein kräftiger Platzregen, ist eine Pfanne mit kochendem Öl. Alessandro brutzelt vor einem Supermarkt in Madrid Gebäck darin. Churros. Spanier lieben die gebogenen Teigteilchen zum Frühstück. Der Flughafen von Madrid ist nur 10 Kilometer entfernt. Und das blubbernde Fett aus der Pfanne wird hier wahrscheinlich irgendwann enden, als eine Art Bio-Kerosin. Denn Pflanzenöl wird in Spanien vielerorts recycelt. Auch das aus seiner Bude, erzählt Alessandro. Wir schmeißen es nicht weg. Wir geben das alte Frittieröl einer Firma, die es noch verwenden kann. Dieses Öl landet dann etwa in einer völlig neuen Raffinerie in der Hafenstadt Cartagena am Mittelmeer. Glänzende Stahltanks ragen in den Himmel. Sie sind verbunden mit roten, grünen und gelben Rohren. Zu Beginn fließen honigfarbene Speiseölreste hindurch, am Ende glasklare Treibstoffe, mit denen sich Flugzeuge betanken lassen oder Lkw. Der Betriebsleiter Emilio Majoral, graue Arbeitskleidung, Schutzbrille, weißer Helm, erklärt, was dazwischen passiert. Es gibt zwei Reaktoren. Sie wandeln Komponenten aus diesen Speiseölresten in die gleichen Bestandteile, wie wir sie bei Kraftstoffen auf Erdölbasis haben. Chemisch ist es am Ende exakt das Gleiche. Es ist das spanische Kraftstoffunternehmen Repsol, das hier investiert hat. Die Raffinerie, die ausschließlich mit Lebensmittelresten arbeitet, läuft seit dem Sommer. Die Anlage ist zu 100% ausgelastet. Allein heute produzieren wir jede Stunde 8 Kubikmeter. Das sind 8000 Liter nachhaltiges Kerosin pro Stunde. Gut 600 Kilometer südwestlich bei Huelva baut das Konkurrenzunternehmen Cepsa gerade eine noch größere Raffinerie für nachhaltiges Kerosin. Sie soll mit Resten aus der Lebensmittel- und Agrarindustrie gefüttert werden. Spanische Unternehmen investieren in einen wachsenden Markt. Die Europäische Union schreibt vor, dass Flugzeuge ab dem kommenden Jahr zu 2% mit nachhaltigem Kerosin betankt werden müssen. 2030 bereits zu 6%. Die für den Bereich Luftverkehr zuständige Bereichsleiterin Marta Cencio sagt, wir beliefern heute bereits die 7 wichtigsten spanischen Flughäfen. Das Rennen hat begonnen und wir dürfen die Gelegenheit nicht verpassen, weiterhin Vorreiter in der Fertigung zu sein. Zurück in Madrid. Nicht nur Alessandro sammelt ausgedientes Öl in seiner Gebäckbude. In einer Tankstelle nebenan können Kunden auch ihr gebrauchtes Frittieröl von zu Hause abgeben. Pro Liter gibt es einen Tankgutschein in Höhe von 30 Cent. Denn für das Kraftstoffunternehmen mit seiner Raffinerie in Cartagena ist altes Frittenfett ein Rohstoff, mit dem man später in die Luft gehen kann.
Eine ganz direkte Folge des Klimawandels sind ausgeprägte Dürren. Und die betreffen besonders oft Länder, denen es ohnehin schon schlecht geht, zum Beispiel Somalia. Dort ist die Hälfte der Menschen unterernährt. Das Land gilt in Ostafrika als vom Hunger am schwersten betroffen. Aber es gibt Menschen dort, die wollen sich damit nicht abfinden. Etwa ein junger Gemüsebauer, der in großen Gewächshäusern Tomaten anbaut. Karin Bensch hat ihn besucht.
Mitten im Gewächshaus. Hohe Pflanzen wachsen fast bis zur Decke. Daran hängen grüne Tomaten. Noch sind sie unreif, doch genauso werden sie hier gepflückt. Jeden zweiten Tag gut 400 Kilogramm. Die Gewächshäuser stehen am Rande von Mogadischu, der Hauptstadt von Somalia. Ein Land in Ostafrika, in dem viele Menschen hungern. Wegen Dürre, wegen Wassermangel und wegen des Bürgerkriegs, der dort seit vielen Jahren tobt. Abdirahman Sabrie ist ein junger Gemüsebauer. Er hat an der Universität studiert und steht für eine neue Generation von Somalis, die aktiv nach Lösungen suchen, um die Lage in ihrem krisengeschüttelten Heimatland zu verbessern. Um die Gewächshäuser zu finanzieren, hat Abdirahmans ganze Familie Geld zusammengelegt. Der junge Mann will zusammen mit anderen etwas tun, damit es mehr Nahrungsmittel in Somalia gibt. Wir haben das Gewächshausprojekt gestartet, weil es dringend gebraucht wird, um die Menschen hier mit Gemüse zu versorgen. In den Gewächshäusern können wir viel mehr ernten als auf den Feldern. Die Gewächshäuser bieten Vorteile. Weniger Wasser verdunstet und es wird deutlich weniger Wasser verbraucht durch die Tröpfchenbewässerung. Gewässert werden die Tomaten mit Grundwasser. Geregnet hat es in Somalia zuletzt vor mehr als einem Monat. In diesen Gewächshäusern werden das ganze Jahr über Tomaten geerntet, die an Händler in der Umgebung verkauft werden. Frisches Gemüse, davon können viele Leute nur träumen, in einem Flüchtlingscamp in der Nähe von Mogadischu. Eine von ihnen ist Aisha Abdullahi. Sie ist vor dem Bürgerkrieg hierher geflohen. Nun lebt sie mit ihren 6 Kindern im Camp. In Sicherheit, aber oft hungrig, erzählt Aisha. Wir verbringen Tage und Nächte ohne etwas zu essen. Meine Kinder und ich bekommen nicht genug Nahrung. Wir schlafen oft hungrig ein. Gemüse aus Gewächshäusern, eine Chance für Somalia. Mehr als 200 Gewächshäuser gibt es bereits in der Umgebung von Mogadischu. Abdirahman will weitermachen und wachsen. Ich hoffe, dass wir in Zukunft die größte Gemüseplantage in Somalia werden und das meiste Gemüse im Land anbauen. Abdirahmans Tomaten können nicht den großen Hunger in Somalia stillen, aber sie füllen eine kleine Lücke und sie geben Hoffnung.
Und das ist doch schon mal eine ganze Menge. Das war Karin Bench aus Somalia und das war's im Umweltmagazin Global. Ich bin Susanne Henn. Danke fürs Zuhören und machen Sie's gut.